Hier spricht Buddha. Wozu braucht der Mensch einen Partner? Wozu braucht der Mensch Gesellschaft, Gemeinschaft, Miteinander? Ein Mensch für sich selbst müsste doch ausreichend sein. Die Idee, du bist da, müsste doch vollkommen ausreichend sein. Und doch streben die Menschen nach gemeinsamen Erlebnissen, egal ob positiv oder negativ, egal ob gutartig oder bösartig. Der wahre Einzelgänger, der wahre Eremit, ist nur ein Flüchtling aus der Zeit und aus der Welt. Und zu meinen Lebzeiten gab es viele Eremiten, sogenannte Weise, die Erleuchtung suchten. Doch auch in der Masse ist Erleuchtung, ist Bewusstheit möglich. Und im Grunde genommen viel möglicher als allein. Und das Wichtige ist, der Mensch braucht beides. Der Eremit auf einem Berg ist für das Netzwerk Menschheit nicht wichtig. Wenn er Bewusstheit erlangt, dient das niemandem. Und hat nur wenig Widerhall im Netzwerk der Möglichkeiten. Eine Gruppe, die erwacht, Bewusstsein entwickelt und fördert, kann viel mehr bewegen als ein Einzelner. Jedoch eine Gruppe ist durch die Vernetzung auch viel manipulierbarer. Einen einzelnen Menschen zu beeinflussen ist viel schwieriger als eine ganze Gruppe. Das ist der Grund, warum der buddhistische Weg zwei Wege hat. Den des kleinen Wagens und den des großen Wagens. Und hier Wagen aus der Begrifflichkeit des Wagnisses. Also ein Meditationsweg für einzelne Menschen und ein Meditationsweg für gemeinsame Menschen. Und das Idealste ist es, beide Wege gleichzeitig zu gehen. Sprich, Meditation für dich allein und Meditation in der Gruppe. Beide haben unterschiedliche Qualitäten. In einem Meister-Schüler-Verhältnis und in einer Partnerschaft ist das ähnlich. Der Schüler spiegelt sich im Meister und der Meister spiegelt den Schüler. In einer Partnerschaft ist es genau so. Nur mit dem Hinweis, dass ein Meister-Schüler-Verhältnis erst dann optimal ist, wenn der Meister verschwunden ist. Und der Schüler zum Meister geworden ist und sich einen Schüler sucht. Das war die alte Form, Weisheit zu vermitteln. Angeblich soll das in der Partnerschaft nicht so sein. Doch die Wahrheit ist, es ist genau so, nur von der Uridee noch ein Stück intensiver. Beim Schüler-Meister-Verhältnis verschwindet der Meister und der Schüler taucht als Meister auf. Bei einer Partnerschaft, egal welcher geschlechtlicher Struktur, werden aus zwei Wesenheiten eins. Das ist die höchste Form der Partnerschaft. dass die Partner im Außen wahrgenommen werden wie eins. Und dass in der Partnerschaft sich beide ihrer Seinsform bewusst sind und gleichzeitig der Seinsform dieser Partnerschaft. Denn in der intensiven Verbindung schaffen sie eine neue Form des Daseins. Und das ist gerade in eurer heutigen Zeit viel effektiver als die alte Meister-Schüler-Geschichte. Denn in einer absoluten Partnerschaft sind beide Teile immer noch existent und haben etwas Neues geschaffen. Und aus diesem Neuen kreiert sich Familie. Und bei euch in dieser Realität ist es so, dass die Kinder irgendwann gehen müssen sollen. In einer sogenannten Community ist es anders. Die Kinder brauchen nicht einen eigenen Weg zu suchen, sondern bringen ihr Sein in diesem Miteinander unter und sind als Wesen einzeln wahrnehmbar, aber diese Gesamtkonstellation als Ganzes hat wieder ein neues Dasein erschaffen. Ihr könnt es Familie nennen oder auch anders. Und das geht, wenn es bewusst gelebt wird über viele Generationen. Und ist einer der größten Zellen für Bewusstheit. Und das ist der Grund, warum Familien zerschlagen werden. Diese generationsübergreifenden Gemeinschaften sind aus dieser industriellen Welt verschwunden, weil sie industriell ist. Weil als Einzelwesen bist du leicht führbar. Bei solch einer Gemeinschaft müsste die Manipulationseinfluss über alle Generationen funktionieren. Und wer Lebenserfahrung hat, lässt sich ab einem gewissen Bewusstseinsalter nicht mehr manipulieren und sorgt in solch einer Gemeinschaft dafür, dass sie nicht manipulierbar wird. Das ist dieses gesunde Gemisch, was ihr meistens an Gemeinsamkeiten erlebt mit anderen Menschen, sind entweder erzwungene Gruppen ohne eigene Dynamik oder freiwillige Gruppen, die sich nur mit einem Thema beschäftigen. Und das ist eine ganz andere Bewusstseinskonstellation als die gewachsene und auf Achtsamkeit und Respekt aufgebaute Gemeinschaft. Und wenn sich so eine Gemeinschaft findet, so ein Miteinander, ist es am Anfang nicht wichtig, ob das jetzt Familie oder etwas anderes ist. Je höher die Bewusstheit des Miteinanders, desto durchgängiger, verbundener wird die Gemeinschaft. Durch gemeinsame Meditationserfahrungen, durch gemeinsame Meditationswege. Und dazu gehört alles. Die Gemeinschaften, die es heute gibt, auch spiritueller oder religiöser Art, haben abgeschlossene Einheiten. Für die Einheiten ist das gut, für die Gemeinschaft nicht. Deswegen ist das Erfahrungsfeld Partnerschaft so wichtig. Weil im Partner spiegelst du dich selbst. Und früher wurde fälschlicherweise behauptet, der Partner spiegele deinen Schatten. Dass diese Partnerschaften nicht funktionieren konnten, ergibt sich logisch daraus. Weil wenn du immer nur deinen Schatten siehst, siehst du immer nur eine Seite deines Seins. Aber dein Partner ist mehr. Er spiegelt dich ganz. Also alles, was du an einem anderen Menschen dir gegenüber siehst, bist du. Alles, was dir nicht gefällt, bist du. Alles, was dir gefällt, bist du auch. Und diese vernetzte Erde bietet die Möglichkeit, das in jedem Menschen wahrzunehmen. Und am intensivsten mit denen, mit denen du in Gemeinschaft bist. Also in die Interpretation zu gehen, und Menschen zu beobachten, in der ersten Ebene, weil es Menschen sind, es können auch Außerirdische sein, das spielt keine Rolle. Hier auf diesem Planeten sind es Menschen, egal welcher Herkunft. Und in jedem Menschen siehst du Anteile, die dir gefallen und Anteile, die dir nicht gefallen. Und die Kunst der Meditation ist, beides zu erkennen, zu begreifen, zu erfahren und anzuerkennen. Der Weg eines Buddhas ist die Anerkennung. Und auch die Anerkennung des Neins. Weil wenn du heute einen Weg beschreiten möchtest, kannst du nicht alle Wege gleichzeitig gehen. Du entscheidest dich für einen Weg und sagst zu den anderen Wegen folglich nein. Aber erkennst alle Wege als wichtig und richtig an. Und dann gehst du deinen. Auf deinem Weg triffst du Menschen. Du triffst Wesen, du triffst Außerirdische, Innerirdische und was da so alles sich bewegt. Und sie alle sind Spiegel. Aber du kannst nicht gleichzeitig in alle hineinschauen. Also nimmst du dir den, mit dem du die meiste Verbindung hast. Und wenn du eins geworden bist mit diesem Wesen und trotzdem die Zweiheit wahrnimmst, kann der Nächste kommen. Und so wächst die Gemeinschaft. Aus Achtsamkeit, Respekt, Mitgefühl. Das bedeutet nicht, dass deine Gemeinschaft besser ist als eine andere. Das bedeutet nicht, dass dein Partner besser ist als ein anderer. Aber es ist deiner. Dieser Wettbewerb, schöner, schneller, besser zu sein, hat nichts mit Gemeinschaft zu tun. Gemeinsam ein Spiel zu spielen und es als Spiel begreifen und einer gewinnt und der andere verliert vielleicht. In der Bewusstheit zu begreifen, dass es nur ein Spiel ist und morgen ist es umgedreht, ist völlig in Ordnung. In Ordnung ist es nicht, wenn alles getan wird, dass nur eine Mannschaft ständig gewinnt. Weil ihr fehlt die Erfahrung des Verlierens. Also wenn Wettbewerbe, dann in der Bewusstheit, dass das Spiel morgen anders aussehen kann. All dies sind Grundregeln des großen Wahns. Was daraus gemacht wurde, ist Religion. Und Religion ist tödlich. Weil in den meisten Religionen einer vorgibt, was die Wahrheit ist. Und nicht die Gemeinschaft entdeckt Wahrheit und entwickelt Wahrheit. Immer wenn es einen obersten Führer gibt, hat das nichts mit bewusster Gemeinschaft zu tun. Eine bewusste Gemeinschaft darf Meister haben, aber die Meister sind nicht die Führer. Die Gemeinschaft darf einen Sprecher haben, aber der Sprecher ist nicht der Führer. Die Gemeinschaft führt. Also auch in einer Ehe oder eheähnlicher Geschichte ist einer vielleicht der Sprecher, aber nicht der Führer. Die Gemeinschaft führt. In der Kommunikation, in der Meditation und der Reflexion. Und natürlich gibt es in jeder Gemeinschaft, egal wie groß oder klein sie ist, Meinungsverschiedenheiten. Doch die sollten so lange reflektiert werden, bis entweder die Meinungen erkannt und anerkannt werden und daraus ein Konsens entwickelt wird. Kein Kompromiss. Kompromiss ist Mist. Sondern eine gemeinsame Idee, ein gemeinsamer Konsens. Und wenn das Zeit dauert, dann ist das so. Und erst wenn dieser Konsens gemeinsam klar ist, und am besten in der Einfachheit, dann kann eine Gemeinschaft sich selbst führen, selbst gemeinsam einen Weg gehen und jeder geht seinen eigenen Weg auf diesem Weg. Was davon übrig geblieben ist, selbst im Buddhismus, sind Fragmente dieser Idee. Also wenn ihr miteinander wollt, wenn ihr Gemeinschaft wollt, dann sind diese Regeln zwingend notwendig, wenn es aus der Bewusstheit und mit der Bewusstheit geschehen soll. Wenn jemand seinen Kopf durchsetzen will, nur weil er Recht haben will, wäre die Reflexion, weshalb musst du Recht haben, der beste Weg. Und das macht der Meister in der Gemeinschaft. Nicht um die Gemeinschaft zu führen, sondern nur um zu helfen, diesen Konsens zu finden. Das bedeutet, wir als Meister der Wahrheit werden euch nicht führen. Weil es nicht unsere Ebene ist. Aber wir helfen, Partnerschaften, Gemeinschaften miteinander zu entwickeln und zu unterstützen. Und das ist bisher immer falsch verstanden worden. Wir sind Unterstützer, nicht Führer. Das Thema haben wir durch. Von Sananda bis Johannes, von Buddha bis zu Lucifer, Die brauchen das nicht mehr. Wir müssen nicht beweisen, uns und euch, wer wir sind. Wir sind. Und ihr müsst nicht beweisen, wer ihr seid. Ihr müsst nur sein. Bewusst sein. Nicht aus der Idee, ich will Recht haben oder sein, sondern aus der Idee, ich bin. Das ist der buddhistische Weg. Und das ist kein Weg auf einem hohen Berg, noch in irgendeiner Höhle, sondern das ist der Weg mitten in der Menschheit, mitten in diesem von euch freiwillig gewählten Leben, in dieser Realität. Und je bewusster ihr das Spiel spielt, und je reflektierter ihr euer Gegenüber wahrnimmt, desto intensiver wird das Miteinander und desto mehr Menschen kommen und fragen nach. Ich habe nie Visananda oder Johannes gepredigt. Ich hatte gewisse Zeiten, wo ich zu meinen Schülern gesprochen habe. Und die Schüler konnten dabei sein oder nicht. Ich habe das Angebot gemacht. Und dabei war es für mich uninteressant, ob jemand da war oder nicht. Jedoch, wenn Fragen da waren, war ich bereit, zu gewissen Zeiten zu antworten. Und achtet einmal darauf, dass ihr gerne auf eine Frage sofort antwortet. Doch wenn ihr hingeht und sagt, das ist eine gute Frage, heute Abend, 18 Uhr, sage ich dir die Antwort. Und dann reflektierst, was in dieser Frage alles beinhaltet ist und auch mit dir in deiner Bewusstheit von vielen Positionen die Frage beobachtest, dann wird die Antwort voller Bewusstheit sein. Und die Antwort darf niemals dazu führen, dass du führen willst. Sie darf nur so sein, dass dein Gegenüber Erkenntnis erlangt. Dann ist die Frage beantwortet. Und das genügt. Doch die meisten Menschen antworten auf Fragen, weil sie wollen, dass du ihren Weg gehst, ihre Meinung übernimmst. Aber das ist keine Antwort, das ist Manipulation. Diese Frage Und Antwortspiel ist ein wichtiger Bestandteil der Wahrheit und des Miteinanders. Nun zu euren Fragen.
Liebster Freund Wouter, eines habe ich jetzt nicht ganz verstanden, beziehungsweise konnte es eventuell noch nicht nachvollziehen. Du hast davon gesprochen, die Antwort zu geben, war, wenn ich es jetzt richtig wahrnehme, sollten wir uns dann auch mit der Antwort Zeit lassen? Weil du hattest einmal gesagt, die Antwort wird sofort gegeben, und es zum anderen hast du gesagt, sich Zeit lassen, und die wird zu einem bestimmten Zeitpunkt dann gegeben. Ist es so, dass du es so gemacht hast, dass du die Antworten im Raum stehen ließest und die Antwort dann später gegeben hast, wenn alle nochmal reflektieren konnten, oder?
Ja. Also es ist natürlich klar, wenn ich dich frage, was möchtest du essen, wir wollen etwas bestellen, wenn die Antwort um 12 Uhr kommt, ist es zu spät.
Das stimmt.
Es gibt natürlich Fragen, die sofort und direkt beantwortet können, weil sie sich auf praktische und einfache Dinge beziehen. Doch wenn ein Mensch fragt, wie kommst du auf die und die Idee? Oder fragt, wie siehst du das politische, religiöse oder andere Themas? Dann ist, ich glaube, Sokrates hat es schon mal gesagt, eine sehr kluge Idee, nachzufragen, was er wissen möchte. Damit du genau weißt, was muss ich beobachten, was sollte ich reflektieren, was sollte ich wahrnehmen. Und solch eine Antwort braucht ihre Zeit. Es ist etwas anderes, wenn du eine Frage bekommst, deren Antwort schon da ist, als das gibt es, dann kann die Antwort sofort fließen. Wenn du die Faktoren beachtet hast, ist hier der richtige Raum, die richtige Zeit und die richtige Offenheit. Und bin ich bereit, die Antwort so zu geben, dass ich ihm nicht sagen will, was er tun soll, sondern dass er Erkenntnis erlangt. Wenn du jemanden fragst, was du essen willst, geht es hier nicht um Erkenntnis. Vielleicht manchmal schon. Aber diese einfachen Dinge können schnelle und klare Antworten haben. Diese wesentlichen Fragen deiner selbst, deines Weges, deines, aus welchem Grunde bist du hier, ist eine andere Konstellation und hat einen anderen Wert. Und sollte deswegen auch wertvoll und im richtigen Rahmen beantwortet werden. Dies zu deiner Frage.
Ja, vielen Dank, das habe ich jetzt verstanden. Was mich noch interessieren würde, du warst ja hier in dieser Zeit, Zeitlinie auch unterwegs. Und wie war es bei dir am Anfang? Wie viele Menschen, ich meine, du bist vielen Menschen begegnet, aber wie hast du es fertig gebracht, dass du dann, Menschenmengen um dich herum schaffen konntest? Wie war das überhaupt möglich? Es hat ja sicher mit wenigen auch angefangen, oder?
Mit einem.
Jetzt warst du selbst.
Ja, und dann mit dem zweiten. Mhm. Und diese Verbindung liegt in der Absichtslosigkeit. Weil es waren Kinder, die Fragen stellen. Die Kinder, frei und offen, wie sie sind. Und dann habe ich gewartet. Ich habe nicht gesagt, die Antwort kommt gleich oder später. Ich habe nicht geantwortet, wie ihr das von mir kennt. Und ich habe gewartet, bis die Ruhe eintritt, die Antwort zu hören. Und das geht bei Kindern, wenn sie interessiert sind, sehr schnell. Ja. Bei Erwachsenen musst du viel länger warten. Bis er still wird und die Antwort empfangen kann. In eurer hektischen Zeit seid ihr es gewohnt, sofort und gleich zu antworten. Jedoch, der Frager ist noch mit seiner Frage beschäftigt. Der hört dich gar nicht. Und da ist es weise, zu warten, still zu bleiben, zu sitzen, zu beobachten und zu warten, bis der Fragende offen für die Antwort ist. Und Sokrates hat es ja auch gesagt, es macht durchaus Spaß zu fragen, bist du bereit für die Antwort? Und dann passiert etwas sehr Interessantes. Der Frager fängt an, seine Frage zu interpretieren. Also das bedeutet, der ganze Gedankensalat ist gar nicht draußen. Die Antwort kann gar nicht landen. Also habe ich gewartet. Ich möchte dir folgende Geschichte erzählen. Ich war in meinem Ashram mit meinen Jüngern und Jüngerinnen. Auch das wird immer wieder falsch erzählt. Ich war nie gegen das Miteinander. Ich war nur für das bewusste Miteinander. Auf jeden Fall bei einer solchen Frage und Antwortstunde kam eine Frau, deren Mann gestorben ist. Und sie war voller Wut, voller Trauer, voller Fragen. Und fragte mich, kannst du meinen Mann ins Leben zurückbringen? Hier habe ich entgegen meiner Gepflogenheit schnell geantwortet. Ich habe gesagt, ja, das kann ich. Einzige Voraussetzung, ich gebe dir die Antwort oder ich sorge für die Auferstehung in dem Haus, in dem kein Mensch gestorben ist. In dem Ort, in dem noch nie ein Mensch gestorben ist. Und in den Ort, wenn du das Haus findest, werde ich es tun. Hat sie es gefunden?
Nein.
Genau. Aber sie hat dann begriffen, auf diesem Weg, dass Sterben völlig normal ist. Und erst dann war sie bereit, diese Illusion des Todseins zu begreifen und das Hinübergehen zu erfahren, zu hinterfragen und zu erleben. Und in eurer Welt ist das derzeit nicht Unähnlich. Weil geh einmal hinaus und frage jeden, bist du bereit zum Sterben? Bist du bereit für diesen Übergang? Welche Antworten wirst du erhalten?
Nein.
Entweder das oder willst du mich umbringen? Was soll das? Oder ähnliches. Aber alleine diese Frage impliziert eine Menge Angst. Und dann in deiner Bewusstheit hinzugehen und zu sagen, wenn du bereit bist zu erfahren, wie das funktioniert, frage mich. Weil ob du die Menschen dazu bringen willst, Reichsbürger zu sein oder spirituell oder wie ihr das nennt, ist eine Absicht. Ihnen die Tür zu öffnen, zu sagen, wenn du bereit bist und es wissen willst, frage mich. Und du kannst jeden Tag vorbeigehen und fragen, und?
Bist du bereit?
Ja. Aber das wird so viel in ihm bewegen, und das muss jetzt nicht die Frage nach dem Tod sein, es kann Gesundheit sein oder Freiheit oder ähnliches. Nur, du musst sie, und das habe ich auch getan, immer wieder antickern. Bist du bereit? Und ich bin mit meinen Schülern durch die Dörfer gegangen und habe um Essen gebettelt. Und das reichte. Dass die Menschen gefragt haben, was machst du denn? Und ich gesagt habe, bist du bereit? Wenn du bereit bist, heute Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, gebe ich dir Antworten. Und das hat die Menschen fasziniert, weil sie mussten etwas tun, um die Antwort zu erfahren. Sie mussten sich den Weg machen. Und damit kamen die Menschen. Dies zu deiner Frage.
Danke, ich verstehe.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, wenn wir über diese Meister oder Führer gesprochen haben, wie kann ich einen Meister oder einen Führer von einem anderen unterscheiden? Wann weiß ich, habe ich es mit einem Meister zu tun oder mit einem Führer?
Der Meister will, dass du erkennst und erfährst. Der Führer will, dass du das tust, was er möchte. Was ihr hier natürlich erlebt, ist so ein bisschen ein Zwischending. Weil der Seminarleiter gibt vor, was zu tun ist. Also er gibt ein Stück Führung vor, um sie dann wegzunehmen. Und dir dann zu helfen, deine Wahrnehmung einzuordnen, ohne dir zu sagen, wie du zu leben hast. Die Führer dieser Welt sagen klipp und klar, wenn du so und so lebst, wirst du das Himmelreich erlangen oder reich werden oder und. Das macht ein Meister nicht. Sondern er wird dich in Frage stellen und dir Fragen stellen. Er wird dir Aufgaben geben, damit du dich selber findest. Und nicht, damit du ihm dienst. Ein Meister braucht keine Gefolgsleute. Und das ist bei Osho, auch wenn er mich nicht mag, total daneben gegangen. Die suchen heute noch ihn als Führer, als so muss man leben. Und ich als Buddha sagte immer, ich bin Buddha, du bist Jürgen. Ich bin Buddha, du bist Jürgen. werde nie zu mir, denn ich werde nicht zu dir. Erkennst du den Unterschied? Und wenn du ihn erkennst, weißt du, was ein Meister und was ein Führer ist. Dies zu deiner Frage.
Ja. Du hast gesagt, die Familie, und ich gehe dort davon aus, dass dort mit die Großfamilie, mit Großeltern, eventuell noch Urgroßeltern im Mensch ist, ist der größte Ort, der für Bewusstsein, für Achtsamkeit, Respekt, Mitgefühl, ist es aber nicht auch in der Kleinfamilie möglich?
Zu Beginn ja, natürlich. Wenn diese, und das gilt für die Großfamilie wie für die Kleinfamilie, natürlich fängt alles irgendwo mal an. Und die kleinste Zelle der Gemeinsamkeit ist die Partnerschaft. Und dann wird es größer, es wächst. Aber diese Großfamilie, die ihr kennt, haben weder etwas mit Achtsamkeit noch mit Bewusstheit zu tun. Weil die einzelnen Erfahrungspositionen nicht anerkannt werden. Die Erfahrungsposition von älteren Menschen ist eine andere als von sogenannten Jüngern. Aber beide haben von der Bewusstheit die gleiche Berechtigung. Also bedeutet das, wenn Großeltern Enkelkinder wahrnehmen, sollten sie das Wesen wahrnehmen, was da ist, und das in Achtsamkeit und Respekt und nicht in Erziehung. Und wenn die Kinder das von klein an lernen, welche Achtsamkeit dahinter steckt, dann wächst so eine Gemeinschaft und wächst das Bewusstsein. Natürlich ist es nicht immer ideal, weil das ist diese Welt. Aber mit der Idee, mit der Bewusstheit heranzugehen, hilft, solche Familien oder Gemeinschaften zu gründen. Jetzt können wir uns mal eine Idee geben, dass du sagst, ich möchte eine spirituelle Gemeinschaft mit Carlo gründen. Und das geht durchaus. Mit zwei fängt es an. Und dann euch darüber unterhaltet, wie können wir Menschen einladen. Und dazu müsst ihr kein Liebespaar oder Ähnliches sein. Ihr müsst nur die Idee eröffnen der gemeinsamen spirituellen Plattform. Es ist jetzt nur so eine Idee oder ein Spiel. Das Erste, was ihr macht, ist die Selbstreflexion. Was will ich, was willst du? Und wie sieht der gemeinsame Konsens, wie sieht die Mitte der Geschichte aus? Und dann wirklich immer wieder in die Reflexion hineingehen und zu sagen, okay, wir treffen uns heute hier. Was ist passiert? Ist die Gemeinschaft gewachsen? Wenn ja, wer ist dazugekommen? Wenn nein, wir reflektieren neu. Unser Konsens, unser Mittelpunkt ist nicht klar. Das machen die meisten Gemeinschaften nicht. So, jetzt habt ihr natürlich das große Vergnügen, gewisse Meisterebenen zu kontaktieren, um Unterstützung zu bekommen, diese Idee weiterleben zu lassen und euch helfen zu lassen, zu reflektieren, den Spiegel zu nutzen. Und wenn eure Reflexionen klar sind, ist die Kraft des Spiegels so stark, dass neue Menschen kommen. Und dann ist es so wie eine Geburt. Dann wird dieses Wesen herangeführt. Und da könnt ihr schauen, passt er zu der Idee? Oder kommt er nur, um eine neue Idee für sich selbst zu kreieren? Oder die Idee der Gemeinschaft zu erweitern? Das bedeutet, Familie allein wird zwar gerne suggeriert und von der Grundidee dieses Hierseins sollte es so sein, aber Gemeinschaften können auch außerhalb von Familien, Konstrukten, die mittlerweile sehr schadhaft sind, durchaus funktionieren. Und das ist genau das, um was es in den nächsten Monaten, Jahren geht. Wenn eine Gemeinschaft entstehen soll, was ist eure Idee? Wohin soll es gehen? Was soll transportiert werden und wie? Und dann in die Gemeinsamkeit gehen, wer macht was? Denn nicht jeder kann fragen, nicht jeder kann so reden wie Carlo. Aber dafür kannst du andere Dinge, um die es dann geht. Weil Johannes sagte es gestern, ihr müsst nicht aus euren Schwächen Stärken machen, ihr sollt eure Stärken leben. Und das ist das Tolle an so einer Gemeinschaft. Weil dann übernimmt jemand andere, der stark ist, die Position, in der du schwach bist. Und das wird eine Kette, eine Verbindung, die niemals zerreißen kann. Dies zu deiner Frage.
Welche Rolle spielt jetzt, sagen wir mal, die Sexualität in der Partnerschaft?
Ist Sexualität für dich wichtig?
In der Partnerschaft schon, ne? Sonst wäre ich ja mehr freundschaftlich mit meinem Partner unterwegs.
Was ist daran wichtig?
Die Nähe.
Geh zu Carlo und probier es aus. Er ist sehr kuschelig. Die Frage ist sehr tiefgehend im Grunde. Sexualität ist das Verlieren deines Menschseins und das Eintauchen in das ekstatische, orgastische Dasein des Universums. Es geht ein bisschen auch allein, in eurer Sprache Selbstbefriedigung, jedoch mit einem Partner, der dich reflektiert, wird diese Erfahrung intensiver und für in eurer Zeitrechnung Bruchteil einer Sekunde seid ihr eins. Und dieses Einssein ist wichtig. Jedoch gibt es Gemeinschaften, die das leben, die einen Partner haben, aber die Sexualität durchaus auf andere Wesen ausweiten. Wie du das leben möchtest, entscheidest nur du. Natürlich ist es bei jemandem, mit dem du eng verbunden bist, viel intensiver. Aber Sexualität klappt auch mit anderen. Auch gleichgeschlechtlich funktioniert es durchaus. Jedoch, je näher ihr euch auch im täglichen Miteinander seid, je näher ihr miteinander schwingt, desto intensiver wird diese Geschichte. Sie ist jedoch in einer Partnerschaft nicht zwingend Voraussetzung. Nur ist das Einssein leichter möglich oder schwerer, wie in anderen Partnerschaften zu sehen, wo die Hürden so gewaltig sind, dass kein Miteinander auf dieser Ebene stattfindet. Also du siehst, es ist ein sehr vielfältiges Thema. Und nur im Miteinander mit dem Partner erlebbar und lösbar. Und ihr beide entscheidet euch, wie ihr das erfahren, erleben und umsetzen wollt. Und ich bin nicht der, der euch sagt, wie es leben sollt. Denn diese Frage ist im Grunde genommen eine Frage an ihn. Und umgedreht. Und eins ist wichtig, es kommt jetzt von Osho, spielen ist erlaubt. Dies zu deiner Frage.
Wenn ich anderen Menschen begegne, und dann hast du vorhin gesagt, dann gibt es Anteile, die mir gefallen und Anteile, die mir nicht gefallen, heißt es dann, die anderen sind mein Spiegel.
Ja.
Das ist so gemeint.
Ja. Jeder ist ein Spiegel und nicht nur die Menschen, sondern dein ganzes Umfeld. Jetzt Vorsicht! Jetzt kannst du den ganzen Tag reflektieren, darüber nachsinnen, was es bedeutet, wenn ein Vogel dir auf den Kopf kommt. Eben. Und es gibt Menschen, die tun das. Oder es ist einfach sinnvoll, sauber machen, weitermachen. Ja, du schaffst dein Universum. Du erschaffst deine Realität. Das ist auch in der Manifestationsebene der grobstofflichen Welt genauso. Nur etwas träge als in der feinstofflichen. Aber über alles reflektieren, über alles nachsinnen, macht keinen Sinn. Weil es würde dich völlig von allem wegbringen, um was es geht. Es aber wahrnehmen, zu hinterfragen, wenn gewisse Dinge immer wieder auftauchen, gewisse Muster, gewisse Begebenheiten, das macht durchaus Sinn. Wenn du absolut erwacht bist, ihr nennt das erleuchtet, wisst ihr nicht, was das mit einer Taschenlampe zu tun hat, aber wenn du voll bewusst bist, nimmst du diese Strömung alle wahr. Aber du musst nicht auf alle reagieren. Dieses Netzwerk-Dasein spielt mit dir und du mit ihm. Und du musst nicht jeden Zug verstehen oder analysieren, weil dann bleibst du stehen. Das ist die Welt des Tuns. Also tu's. Aber sich immer wieder Zeiträume zu nehmen und zu betrachten, wie schwingt das, was sagt mir das? Wie kann ich es für mich noch mehr nutzen? Es ist ganz wichtig, dass du es nutzt, sonst nutzt es nicht. Und das ist nicht egoistisch gemeint. Dafür bist du hier. Dies zu lernen.
Liebster Freund, zu deinen Zeiten, die ja jetzt immer noch stattfinden, hattest du bereits zu diesen Zeiten auch dieses Bewusstsein, was du heute hast? Oder bist du zum Meister geworden in anderen Bereichen, in anderen Dimensionen oder so?
Ja und nein. Ja, ich war auf Erden Meister und habe den Schleier der Illusion durchbrochen. Aber ich war hier auf Erden. Mit all seinen Vorteilen und Nachteilen. Und natürlich, wenn du den irdischen Körper ablegst, verändert sich dein Dasein. In meiner Form, in der Ausweitung der Möglichkeiten und der Erfahrungen. Wobei es dann gar keine Erfahrungen mehr sind, weil da fährt nichts mehr. Aber wenn du in die feinstofflichen dimensionalen Ebenen eintrittst, ist es eine andere Wahrnehmung. Und auch die will gemeistert werden. Bis das Wachstum so groß ist, dass du alles bist. Hat aber den Nachteil, das Spiel hört auf. Oder du fokussierst wieder alle Teile, die du spielen und erleben möchtest. Das bedeutet, dass dieses Ganze, was ihr Göttliche nennt, ständig neue Spiele kreiert.
Damit es nicht aufhört.
Damit spielt. Und es gibt in diesem göttlichen Sein Bewusstheiten, die nicht spielen, die beobachten wir. Die Komplikation mit dem Jenseits ist, dass es viel vielfältiger ist, als du dir vorstellst. Und sogar als ich es wahrgenommen habe. Renate zum Beispiel nimmt jetzt gewisse Dinge anders wahr. Und sie hat natürlich sehr viele neue Spektren, die erst einmal gemeistert werden sollen. Und das ist anders als im irdischen Bereich. Dies zu deiner
Frage. Dankeschön. Materialisation in der Form, wie wir es uns ja vorstellen, konntest du das zu deiner Zeit tun, so wie es heute verschiedene, wie soll ich sagen, Urus gibt, die jetzt aus nichts etwas machen und ihren Klientel dann das vorzeigen und war das bei deiner Hiersein auch so? Konntest du irgendwelche Dinge direkt materialisieren, sodass sie für die anderen wahrnehmbar waren? Oder ist das auch, sagen wir mal, ein Irrtum?
Ich konnte es, ich habe es nur nie getan.
Ah, okay.
Warum? Was nicht notwendig ist. Mhm. Das sind Taschenspielertricks. Mhm. Nicht, dass das mit der Materialisation nicht funktioniert. Bei Jesus einander hat es ja auch mit den Fischen funktioniert. Nur wenn du über diese Taschenspielertricks Aufmerksamkeit erreichen willst, wollen die Menschen auch nur diese Taschenspielertricks. Es ist bekannt und auch in den Schriften niedergelegt, dass ich an mehreren Orten gleichzeitig sein konnte. Kein großes Ding. Aber du wirst nie irgendwo lesen, dass ich etwas materialisiert habe. Weil ich wusste doch, es kommt doch sowieso zu mir. Oder was glaubst du, weshalb wir mit Deckelschalen von Haustier zu Haustier gegangen sind, um Essen zu bekommen? Wenn ich es hätte materialisieren wollen, hätten alle Jünger Essen gehabt. Gut, manchmal, wenn so wenig da ist, habe ich ein wenig nachgeholfen, aber nicht um der Taschenspielertricks wegen, sondern weil die Jünger sonst, gerade die Jüngeren, gehungert hätten. Aber diese Tricks zu tun, wie bei euch in der Eucharistie, dass es so irgendwelche übersinnlichen Tricks geben muss, oder wie Jesus übers Wasser gehen, wo ist das kompliziert? Oder aus Wasser Wein machen. Ja, er war halt noch jung und brauchte das Geld. Aber wem nutzt es?
Und das macht man ja heute auch aus Wasser Wein. Die vielen Winzer, die wir haben,
ja,
die schaffen es auch irgendwie.
Ja. Da findet es ja statt in einer gewissen Form. Und ich wollte das nie. Es gibt Meister, die das wollen, wie sei Baba.
Ja, genau.
Für ihn war und ist es in Ordnung. Für mich war es nie notwendig.
Vielen herzlichen Dank.
Du hast gerade gesagt, dass das Göttliche immer neue Spiele kreiert, damit das Ganze weitergeht. Wie kann ich mir das vorstellen?
Gar nicht. Es ist nicht vorstellbar. Es ist so. Maximal wie ein Wirbel des Universums, was ständig entsteht, weil Zeit ab einer gewissen Wahrnehmungsebene nicht existiert. Und das mit deinem Geist sich vorzustellen, ist äußerst schwierig. Aber die Idee laufen zu lassen, einfach nur als Idee, bringt dir irgendwann die Bilder, dass du vielleicht ein wenig erahnen kannst. Dies.
Ich habe noch eine Frage. Wir hatten uns jetzt über Partnerschaften und über Gemeinschaften in der Halle. Wie ist es mit, wenn man dann verheiratet ist oder wird? Was spielt das für eine Rolle in der Partnerschaft oder in der Gemeinschaft? Und warum? Oder woher kam das eigentlich ursprünglich?
Ursprünglich war es eine Idee, die dazu dienen sollte, die Verbindung zu intensivieren mit gewissen magischen oder spirituellen Ritualen, um in diese Geschichte mehr Bewusstheit hineinzubringen. Mittlerweile ist es eher, man macht es halt Geschichte. Die Verbindung zweier Menschen in dieser Intensität, auch als Idee, ein Miteinander zu gründen, ist immer eine, wenn ihr so wollt, heilige Sache. Ob mit einem Ritual oder ohne, spielt dabei gar keine Rolle. In dem Moment, wo diese Verbindung auch über die Sexualität und nicht nur die einmalige, sondern tatsächlich die immer wieder tiefer gehende, dann entsteht ein Band, was nicht unbedingt einfach lösbar ist. Ob das jetzt ritualisiert wurde oder nicht, spielt dabei erstmal keine Rolle. Aber wenn sich beide Partner / innen das sogenannte Ja-Wort geben, dann hat das natürlich eine energetische und informative Wirkung, die das Ganze vertieft. Und je bewusster das getan wird, desto intensiver dieses Band. Und dieses Band nur aus Schwierigkeiten zu zerreißen, ist ziemlich dumm. Es deutlich zu reflektieren, zu kommunizieren, ist viel intelligenter. Weil ehrlich, ihr braucht keine neuen Partner. Ihr könnt alles spielen. Weil es in ihr und in dir ist alles vorhanden. Jedoch durch diese Ja-Verbindung ist das natürlich intensiver und auch so gedacht, dass in dieser Welt damit relativ sorglos umgegangen wird, ist schade. Sorglos in dem Falle, dass die Themen nicht geklärt sind. Wenn ihr auseinandergehen wollt, ist das durchaus legitim und richtig. Aber ihr solltet wissen, aus welchem Grund. Und sind allen die Gründe klar und ist das klar reflektiert, dann ist eine Lösung einfach. Aber habt ihr schon mal Scheidungen gesehen, die in eurer Welt einfach aussehen?
Ja.
Eher weniger als. Und das ist das Wichtige. Wenn Heirat, bewusste Werdung, was wollen wir? Gemeinsam. Und wenn Trennung, was soll sich trennen? So bewusst und so wach wie möglich. Dies zu deiner Frage.
Ich komme gerade nochmal zurück auf das biblische Spiel. Wo ist noch der Anfang? Oder übersteigt es auch mein Verstand?
Wo ist der Anfang und wo ist das Ende? Hier und jetzt. Es ist wichtig zu begreifen, Zeit existiert nur in dieser komischen Form bei euch. Es gibt Ebenen und Welten, wo die Zeit vorwärts und rückwärts marschiert. Es gibt Ebenen und Zeiten, die von der Taktung völlig anders sind als das. Und es gibt Ebenen, wo Zeit keine Rolle spielt. Das ist aber nicht zu begreifen in eurer Realität. Macht auch gar keinen Sinn. Weil ihr braucht die Zeit hier, um gewisse Abläufe zu kreieren, um gewisse Erlebnisse zu kreieren. Und das ist völlig legitim und in Ordnung. Wenn du Zeitlosigkeit erleben willst, halte deine Uhr an. Und es ist eine beliebte Meditationstechnik. Schau auf den Zeiger und halte ihn an. Mit digitalen Uhren ist das ein wenig schwierig, weil die auf der quantenmechanischen Ebene angepasst werden müssen. Aber eine ganz normale Sekundenzeiger anzuhalten, ist keine Kunst. Und das meiste ist, die erschrecken sich dann, wenn der Zeiger sich nicht bewegt. Und in dem Moment bewegt er sich wieder. Also, du kannst auch die Zeit hier variieren. Wenn du über dein bewusstes Sein den Zeitfaktor klar hast und ihn verändern kannst. Weil das wirst du auch erlebt haben. Wenn es Dinge gibt, die angenehm, die schön sind, vergeht die Zeit wie im Flug. Ist eine Metapher bei euch. Aber wenn du zum Beispiel beim Zahnarzt sitzt und es ist dir unangenehm, dann hast du das Gefühl, die Zeit schleicht so vor sich hin. Da merkst du doch schon, dass das relativ, dass es dehnbar ist und verschiebbar. Aber probiere es gerne aus. Stell mal mit einer Uhr. Du hast ja genug. Dies zu deiner Frage.
Ich hätte noch gern gewusst, wenn wir hier ableben und wieder zurückkehren, haben wir dort eine Heimat? Oder entscheide ich mich wieder neu, ob ich dort auch noch Erfahrungen sammeln möchte? Oder kann es sein, dass ich gezielt sozusagen nach Hause kehre?
Wenn du nach Hause willst, gehst du nach Hause.
Also habe ich dort eine Heimat?
Wenn du eine willst. Ja. Die Sache ist die, du kreierst es. Noch schneller als hier. Wenn du also eine Heimat möchtest, ist sie in Sekundenschnelle da. Wenn du Wesen dazu möchtest, sind sie sofort da. Aber eins ist sicher. Es kommt der Zeitpunkt, wo du erkennst, dass du alles hast. Dass die wahre Heimat in dir ist, also, oder du bist. Und dann kannst du hingehen, wo du willst, überall ist Heimat.
Heimat in mir.
Ja. Und dazu brauchst du nur eins zu tun. Deinen eigenen Wert erkennen und dich lieben. Einfach so, wie du bist. Nicht so, wie du gern wärst oder wie du mal warst, sondern so, wie du jetzt bist. Mit allen Emotionen, Gefühlen, Gedanken, Schwächen, Stärken, hellen Seiten, dichten Seiten, was es da alles gibt. Dann ist Heimat da. Und dann kommen all die Wesen zu dir, die mit dir das Leben wollen. Und dann brauchst du es nicht zu suchen. Das ist der Weg der Erkenntnis. Dies zu deiner Frage.
Das wäre auch meine Antwort für Sie gewesen. Aber ich will gerne zurückkommen auf das Vorhergehende. Wir haben es mit der Zeit. Und die Zeit hat für uns jetzt hier bestimmte Qualitäten. Und eine Frage, die immer wieder kommt und die du am besten aus deiner Sicht, aus deinem Überblick beantworten kannst, ist die, wenn wir unsere Zeitlinie betrachten, auf der wir uns jetzt bewegen. Und es heißt ja, eine neue Zeit ist angebrochen und die kommt auf uns zu und wir gehen immer näher an diesen Zeitpunkt heran. Ist da was Wahres dran oder ist das auch die Illusion, die wir uns davon machen?
Ich habe eine Frage an dich. Kannst du mich sehen?
Ich kann dich als... Ich kann dich im Sprachlichen wahrnehmen, aber ich kann den Dieter sehen.
Gut, wenn ich jetzt den Stuhl drehe, was eine äußerst interessante Erfahrung ist, weil Drehstuhl hatten wir noch nicht, siehst du ihn dann noch?
Ja, von der anderen Seite.
Siehst du? Das habt ihr gerne, ihr Menschen, dass irgendeine Zeitqualität kommen muss. Wieso? Die ist doch jetzt da.
Ja, mir ist es schon bewusst. Ich warte aber schon wie lange auf diesen großen Umbruch, der uns schon seit 2012 im Grunde genommen zustehen würde. Ja.
Der ist ja schon längst da.
Ja. Der ist da und doch nicht da.
Ja.
Vielleicht hast du dir mehr erhofft.
Ja, auch das.
Was fehlt ihr jetzt? Dass die Menschheit intelligenter wird? Das war zu meiner Zeit nicht.
Ja.
Dass die Menschheit weiser wird, war zu meiner Zeit auch nicht. Ist bei Jesus nicht gelungen, Osho auch nicht. Was aber gelungen ist, dass einzelne Wesen den Sprung geschafft haben. Diesen Sprung für alle. Da warten wir noch ein bisschen. Darum geht es aber auch gar nicht. Dieser Quantensprung, von dem immer wieder gesprochen wird, findet im Einzelnen statt. Und dann bewegt sich im Umfeld etwas. Wenn ein Sananda erscheint, oder ich als Buddha, oder Osho, oder wie sie alle hießen, dann passiert etwas.
Ja.
Natürlich wollen die Systeme, dass es nicht passiert. Aber auch die Systeme wissen, dass es passiert. Wenn du den Film Matrix mal zu Ende geschaut hast, spricht der Creator davon, vom Fehler im System. Ihr seid die Fehler im System. Und es ist gut so, damit das System erkennt, dass es ein System ist. Irgendwann wird das passieren, aber das ist für dich nicht wichtig.
Das stimmt schon.
Du bist hier und jetzt. Und das genieße, das spiele. Und je mehr du es genießt und bewusst spielst, desto mehr verändert sich. Es geht nicht darum, dass du jetzt Milliarden mitnimmst, dann wärst du ein Führer. Aber das ist wichtig. Weil immer wieder, wenn die Menschen mit der... Es müsste doch jetzt was passieren. Dann lass doch was passieren. Ja, die Welt müsste sich verändern. Aber du bist doch die Welt. So, und wenn ihr mit diesen Ideen auch in die Stammtische hineingeht, wo die ja alle herrlich diskutieren. Energiemotoren. Freie Energie und wie die Dinge alle heißen. Ja, du bist doch freie Energie. Und wenn ihr einfach dann hingeht und sagt, pass mal auf, ich zeig dir mal, wie Energie fließt, du hast es doch erlebt. Mach mal diese Übung mit den Leuten. Dann ist doch die Energie, du spürst sie doch. Und dann wollen die Apparate aus Holz bauen, wie lustig. Ihr braucht keine Apparate. Ihr seid die freie Energie. Und dann wird etwas wach. Wir hören immer wieder, die Leute warten auf diese Medbetten.
Ja.
Interessante Variante, weil sie wird vom Militär ausgegeben. War das Militär jemals für Frieden und Gesundheit? Nein. Ihr seid die Medbetten. Ihr habt die Fähigkeiten, Menschen zu behandeln und ihnen zu helfen, gesund zu werden. Und dann kommt's. Wenn ihr das tut, gibt es Medbetten. Weil die dann erkennen, ob wir die haben oder nicht haben, spielt keine Rolle, die können es ja selber. Versteht ihr? Dann stellen sie die Dinge auf die Straße, weil sie für sie nutzlos sind. Sie sind für die nützlich, weil sie euch damit ködern können. Wir haben sie, wenn du sie haben willst, mach, was wir wollen. Das ist aber keine Gesundheit. Nur, weil dein Körper dann ein bisschen besser aussieht, fragt Cher, wie es ist, Ersatzteillager zu sein. Und nicht bewusst zu erleben, wie es ist, auch alt zu werden. Das ist eine Qualität. Das zu deiner Frage.
Also heißt es dann, also ganz einfach ausgedrückt, das Drumherum, das braucht mich als Individuum überhaupt nicht zu interessieren. Ganz wichtig ist, dass ich immer bewusster werde.
Und dann wird dich das Außenrum interessieren. Das ist ein beidseitiges Spiel. Natürlich interessiert dich das Außen. Du verkaufst ja an Menschen nach Uhren und solche Sachen.
Ja, ich meine es jetzt ein bisschen größer, global gesehen.
Ja, wenn du eine Uhr verkaufst, hat das global gesehen Auswirkungen. Bitte?
Das hat man schon vorher.
Ja. Das Globale verändert sich, wenn du dich veränderst. Das ist die Botschaft. Und wenn die bei vielen, vielen Menschen Wurzeln schlägt, dann wird sich tatsächlich diese ganze Community Erde verändern. Und jeder Einzelne kann und sollte dazu beitragen. In seinem Feld, in seinem Spielfeld. Und du hast das Recht, in deinem Umfeld Nein zu sagen. Dafür ist dieses Spiel. Nein, das möchte ich nicht, das möchte ich essen. Fertig. Ohne das andere schlecht zu machen. Darum geht es nicht. Dein Weg ist dein Weg. Herr Merz sein Weg ist Herr Merz sein Weg. Ob der besser oder schlechter ist als deiner, ist irrelevant. Wenn er sich jedoch deinem angleicht, dann weißt du, irgendwas an deinem Weg ist Wahrheit. Und am Anfang werden es in deinem Umfeldwesen sein und später ziehen die Kreise immer weiter. Nur je größer eine Gruppe wird, desto schwieriger die Konstellationen, wenn sie nicht reflektiert werden. Dies zu deiner Frage.
Die Katrin hat noch eine Frage.
Nein.
Gibt es noch Fragen hier? Habe ich in den Kopf.
Ja, für heute mag es genügen. Hinhören. Reflektieren und dann geht es morgen weiter in eurer Welt.
Es war uns ein Vergnügen.
Ich grüße euch, ihr göttlichen Wesen.
Danke.
Also ich mag den Bruder. Ich finde den gut.